Guten Morgen von mir. Ich bin ja so freundlich begrüßt worden und ja, mein Familienname bereitet dem einen oder anderen Schwierigkeiten, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil meine Kinder schon mit 2 oder 3 Jahren den Namen völlig fehlerfrei aussprechen konnten. Also, ich habe tatsächlich 3 Konsonanten am Anfang in meinem Familiennamen, aber ehe ich das erkläre, wäre mein Angebot, dass ich einfach der Ansgar bin. Das ist auch nicht ganz so der einfachste Name, A-N-S-G-A-R, Ansgar, aber wenn es okay ist, dass ich euch duze, gerne könnt ihr mich duzen und wer gerne mit Sie angesprochen werden will, kann das auch gerne nachher einfach klar artikulieren, gar kein Problem. Aber ich bin in einer Gemeindeblase groß geworden, wo man sich eigentlich duzt und nur ja, außergewöhnliche Leute gesiezt werden. Leider bin ich jetzt seit einigen Jahren auch im russlanddeutschen Kontext unterwegs und da werden Prediger grundsätzlich gesiezt. Finde ich immer etwas befremdlich, weil ich das nicht so gewohnt bin. Aber so unterschiedlich sind wir Christen in unseren verschiedenen christlichen Sphären, in denen wir uns bewegen. Ich war gebeten worden, mindestens 3-mal, dass ich doch am Anfang was zu meiner Person sage. Ich versuche mich kurz zu fassen. Ich bin 55 Jahre alt, das graue Haar soll geehrt werden. Das trifft jetzt auf mich mittlerweile auch zu. Ich bin seit 35 Jahren mit einer und der gleichen Frau verheiratet. Wir haben 4 mittlerweile volljährige Kinder. Und sind jetzt gespannt, wie es jetzt langsam wird, wo die Kinder nach und nach das Haus verlassen. Ansonsten, ich arbeite in dem gleichen Unternehmen wie der Peter. Peter ja nur noch so aus dem Ärmel geschüttelt, Minijob, vormittags, auch glaube ich nicht 5 Tage die Woche, weiß nicht genau, 4 Tage, also ein traumhafter, ja, ich bin auch nur 4 Tage, also wir sind eigentlich völlig gleich, nein. Also wir arbeiten beide bei einem Softwareunternehmen in Brandenburg. Ich habe zusätzlich noch eine Kanzlei für Lohn- und Gehaltsabrechnung gegründet, für christliche Werke und Gemeinden, die nicht in einem Verbund sind wie die FEGs oder andere. Wir haben halt in meinem Kontext sehr viele Gemeinden, die nicht in einem Verbund sind und doch den einen oder anderen einstellen möchten, den Pastor, die Leitung, irgendwelche Diakone. Und da habe ich gesagt, da könnte ich vielleicht dienen und habe deswegen auch eine Kanzlei für Lohn- und Gehaltsabrechnung. So, was soll ich noch sagen? Ja, warum ich vermutlich eingeladen bin, ist, ich bin auch als Bibellehrer tätig. Ich bin nicht nur gelernter Bankkaufmann, das habe ich im letzten Jahrtausend irgendwann mal gelernt, sondern ich bin auch ein Theologe und freue mich sehr, mit Menschen über das Wort Gottes gemeinsam nachzudenken, ob das Jugendliche sind, ob das Erwachsene sind, wie auch immer. Und in dieser Funktion bin ich auch seit 20 Jahren am Europäischen Bibeltrainingszentrum als Lehrer tätig. Ich unterrichte dort das Fach Bibelkunde. Das ist ein berufsbegleitendes Studium, wo Menschen zusätzlich zu ihrem Berufsleben oder Familienleben einmal im Monat einen Präsenzunterricht bekommen. Wir haben mittlerweile an 4 Standorten Europas ein Schulungszentrum, aber ich bin froh, mittlerweile nur noch in Berlin unterrichten zu müssen, denn ich muss nicht mehr so viele reisen. Das finde ich sehr schön. Alles andere, was Sie oder ihr wissen möchtet, fragt einfach nachher. Ich finde diese Vorstellungsrunde mal so ein bisschen, ja, es ist nötig, um den Menschen hier vorne kennenzulernen. Aber ich glaube, die wichtigste Botschaft, die jetzt vermittelt wurde, ist, der Mann redet richtig schnell. Von daher, wenn ich den einen oder anderen zu schnell oder zu undeutlich spreche, einfach mal mit der Hand winken, das ist völlig okay. Mein Problem ist, ich kann viel, okay, ich kann vieles, bloß nicht kurz. Und wenn ich mir das Thema angucke, das wir miteinander behandeln werden, denke ich mir, wow, ich hoffe, ich werde nicht zu lang. Und das führt dann dazu, dass ich zu schnell rede. Aber bitte ernsthaft winken, wenn es zu schnell ist. Oder einfach mal so diese Handbewegung machen. Kann auch jemand ein Fotoapparat rausholen, mich blitzen. Das erinnert mich dann vielleicht an den Straßenverkehr, wo man geblitzt wird. Ich hatte angekündigt, über welchen Text ich predigen möchte. Und ich glaube, es war auch angesagt worden, wer die Gelegenheit hat, kann ja schon mal den Predigttext lesen. Ich würde gerne etwas machen, was vielleicht auch nicht so ganz üblich ist. Ich würde gerne auf beiden Seiten im Raum so einen Stapel mit Zettelchen rumgeben und jeder, der mag, nimmt sich einen Zettel. Der ist übrigens doppelseitig bedruckt und eine Seite hat die Überschrift, also das kriegt ihr schon hin. Das, was hier vorne dran steht, steht auf dem Zettel. Auf der linken Seite ganz spannend der Bibeltext, den wir betrachten werden und auf der rechten Seite eine Zusammenfassung. Allerdings, wie in der Schule, wenn der Lehrer mit Zetteln kommt, könnte es ja eine Klassenarbeit sein oder ein spontaner Test. Und tatsächlich ist es auch hier so, es gibt einen Lückentext auf der rechten Seite. Also wer will, kann den Lückentext ausfüllen, aber wir sind nicht in der Schule. Ich sammle die Zettel nicht ein, die sind für euch. Einfach so als kleine Gedankenstütze. Und wer sagt, das ist ja so klein, das kann ich gar nicht lesen, draußen liegen 10 Lösungszettel, also das gleiche wie hier, aber inklusive der Wörter. Ich gebe einfach mal den Stapel raus und wer will, nimmt, wer nicht will, hat schon und darf dann gerne weiterreichen. Während verteilt wird und alle schauen, ob sie das Kleingedruckte lesen können, aber das ist halt so ein Format, was man schnell auch mal in eine Bibel reinstecken kann, wenn es dann DIN A4 ist, dann ist dann mal gleich dreimal Falten angesagt. Ich hatte gesagt, ich unterrichte an einer Bibelschule und wir sind keine Missionsbibelschule, wie zum Beispiel Wiedenest oder ähnliche. Unsere Mission ist tatsächlich, Menschen für den Dienst der Wortverkündigung auszubilden, Prediger. Sind es nicht genug Zettel? Tut mir leid, es müssten 20 Exemplare sein, nicht wissend, wie viele Leute kommen. Wie gesagt, ansonsten gibt es auch draußen Zettel nochmal mit Lösung, dann kein Problem. Wir bilden Menschen für den Dienst am Wort aus, insbesondere den Predigtdienst oder den Seelsorgedienst. Und wir sind überzeugt davon, dass das Lesen der Bibel in 3 Schritten geschehen sollte. Das erste fängt mit dem Buchstaben A an. Herausfinden, was ist die damalige Aussageabsicht. Damals in Zeit und Raum ist etwas gesagt worden. Was war damals gesagt worden? Was ist damals gesagt worden? Der zweite Punkt ist dann die Auslegung. Was ist damit gemeint gewesen? Und das dritte hat auch ein A, nämlich was ist die Anwendung? Aussageabsicht, Auslegung und Anwendung. Und genauso würde ich auch in dieser Predigt gerne vorgehen. Wir gucken uns den Text an und stellen fest, was ist damals passiert. Da es kein Lehrtext ist, sondern ein Geschichtsbericht, ist das relativ einfach. Wir müssen einfach nur gucken, was ist passiert. Und dann kommen wir auch zu dem Schritt, dass wir sagen, okay, was hat das für eine Bedeutung und was heißt das für uns heute? Denn keiner von uns wird in Kadesh Barnea stehen, was auch immer dieses Kadesh Barnea ist. Wer es nicht gelesen hat, wir kriegen das gleich. Ja, aber was hat dieser Text uns heute 3.500 Jahre später zu sagen? Schauen wir mal. 3.500, mehr sogar. Wenn du jetzt mir freundlicherweise die erste Folie geben könntest, vielen Dank, und ab dann darf ich klickern. Mit dem Predigtitel bin ich nicht ganz so glücklich, aber vielleicht hilft ja, wie leicht Glaube sich als Unglaube erweist. Israel bei Kadesh Barnea als ein lehrreiches Beispiel. Na? Jetzt will er weitermachen. Ich habe nochmal von den damaligen Satelliten 2 Fotos besorgt. Als das damals geschehen ist, wurden diese Fotos gemacht. Vielleicht könnt ihr es hier erkennen. Auf der linken Seite Mose, der eine Richtung weist, und auf der rechten Seite die Kundschafter, die reichlich Frucht mitbringen. Wir lesen das gleich, aber wer es vorab gelesen hatte, es ging ja darum, das verheißene Land zu erobern. Und wenn man sich die Bibeltexte genau anguckt, merkt man, dass das Volk unsicher war. Wie wird denn das werden, wenn wir da reingehen? Und sie sagten, lass uns Kundschafter aussenden. Und Mose greift diese Idee auf und so wie Mose ist, alles was vom Volk kommt, bringt er erstmal Gott und sagt, Gott, wie soll ich damit umgehen? Ist das richtig, dass wir Kundschafter aussenden? Und Gott sagt, ja, sende Kundschafter aus. Und daraufhin sagt Mose zum Volk, sendet Kundschafter aus. Das ist ganz wichtig, dass die Initiative für das Aussenden der Kundschafter nicht von Mose kam, auch wenn das vom reinen Lesen des Textes der erste Eindruck ist. Aber wenn man alle Befunde zusammenfasst, merkt man, die eigentliche Initiative ging damals vom Volk aus. Sie wollten unbedingt, bevor sie das Land eroberten, das Gott ihnen versprochen hatte, wollten sie unbedingt rausfinden, wie ist es denn dort. Und da kommen die Kundschafter zurück, tragen große Trauben von Wein und berichten. Und genau darum geht es jetzt. Ach, ich drücke immer den Laserpointer, deswegen passiert nichts. Jetzt habe ich den richtigen Knopf. Oh, jetzt scheint die Sonne ein bisschen rein. Also wir sind eigentlich hier in dieser Zeile. Das Buch 4. Mose ist vermutlich so im 15. Jahrhundert vor Christus geschrieben. Das heißt, wir reden von Dingen, die vor 3,5 Jahrtausenden sich ereigneten. Auch hier ist die Helligkeit gerade ein bisschen hinderlich. Ihr könnt vielleicht das große Meer erkennen hier auf der linken Seite. Das große Meer ist das, was wir heute Mittelmeer nennen. Ich glaube, diese Landkarte ist bekannt, allerdings mit anderen Flecken, weil ja jetzt gerade sich mal wieder in besonderem Maße dort kriegerische Tätigkeiten ereignen. Wir sehen hier oben den See Genezareth oder das Galiläische Meer, das ist immer das gleiche Gewässer, heißt auch See von Tiberias. Und dann schlängelt sich der Jordan durch die Gegend, um dann hier unten bei dem, was früher Salzmeer genannt wurde und heute Totes Meer heißt. Und wir stehen hier mit unseren Ereignissen, da wo der Stern sich dreht, bei einem Ort namens Kadesh Barnea. Muss man nicht kennen, man kann auch in den Himmel kommen, ohne diesen Namen zu kennen, aber ich werde diesen Namen heute öfter erwähnen. Und von hier aus, von hier aus werden Kundschafter entsandt und sie durchlaufen tatsächlich das gesamte Land bis zum Norden, um dann wieder zurückzukommen. Ich glaube, 40 Tage haben sie dafür gebraucht, ich bin nicht ganz sicher, aber es war ein überschaubarer Zeitraum. Und sie kommen zurück und sie berichten. Auf der linken Seite findet ihr den Bibeltext. Ich glaube, es ist Elberfelder Übersetzung, weiß ich nicht so genau. Und auf der rechten Seite steht auch das, was auf den Zetteln steht, allerdings schon mit den ausgefüllten Lücken, nämlich die kurze Zusammenfassung von dem, was passiert da eigentlich. Vers 27 aus 4. Mose 13, und sie, das sind die Kundschafter, erzählten ihm, das ist Mose, und sagten, wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast. Wir haben im Hinterkopf, die Idee kam eigentlich von ihnen. Und wirklich, es fließt von Milch und Honig über und das ist seine Frucht. Die Botschafter kommen also und berichten Positives. Mose, das, was du uns angekündigt hast, genau das haben wir gefunden. Das ist insofern spannend, als dass Mose dort noch nicht gewesen ist. Es ist nicht so, dass Mose der jetzt seit Jahrzehnten trainierte Israel-Reiseführer ist. Und der genau weiß, an welcher Stelle irgendein Stein umgekippt ist. Nein, Mose selbst war noch nie in diesem Land. Mose wird zu seinem Ableben als der größte Prophet bezeichnet. Und er hat von Gott Informationen bekommen über dieses Land und diese Informationen hat er als guter Mitarbeiter Gottes an das Volk weitergegeben. Und das Volk oder die Kundschafter kommen zurück und sagen, wie der Prophet gesagt hat, so ist es, alles wahr. Und das ist etwas Positives. Sie bestätigen die Ankündigung von Mose über die Herrlichkeit des Landes, das Gott ihnen, um genau zu sein, eigentlich ihrem Urgroßvater Abraham versprochen hatten. Allerdings, Vers 28, sagen die Kundschafter, ist das Volk stark, das in dem Land wohnt und die Städte sind befestigt und sehr groß und auch die Söhne Enaks haben wir dort gesehen. Amalek wohnt im Süden des Landes. Hier sind die Amalekiter und die Hethiter und die Jebusiter. Jebus, das ist übrigens die Stadt Israel, ja, das ist die Stadt Jerusalem, Stadt Israel, ist die Stadt Jerusalem, also hier sind die Jebusiter, also die listen da alle Völker auf, die in diesem sogenannten Land Kanaan sind. Und die Hethiter und die Jebusiter und die Amoriter wohnen auf dem Gebirge und die Kanaaniter wohnen am Meer und am Ufer des Jordan. Also das, was sie erobern sollten, war nicht ein Staat, den sie überrumpeln sollten, sondern es war eine Sammlung von vielen kleineren und mittleren und größeren Königreichen. Aber das, was sie dort vortragen, ist eigentlich ein Problem. Das Volk ist stark, die Städte sind befestigt und sehr groß und dann werden diese komischen Söhne Enaks angesprochen. Wer auch immer das ist, wir kommen gleich. Halt. Genau. Ich bin jetzt hier bei mir ein bisschen asynchron, sorry. Genau, das hatten wir gerade gelesen, kommen wir hier. Und Kaleb beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte. Und sagte, lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Kaleb ist einer von den beiden Kundschaftern, die sich nicht haben verrückt machen lassen. Der andere heißt, weiß das jemand, wie der andere Kundschafter heißt? Josua, genau. Kaleb und Josua, 2 von 12 Kundschaftern sind entspannt, was die Situation in dem gerade besichtigten Land anbetrifft. Und nur noch mal, damit wir wissen, diese beiden Männer, genauso wie die 10 anderen, das waren nicht kleine Jungs, die sie da geschickt haben, sondern es waren Fürsten in ihrem Volk. Also irgendwie herausragende Leiter pro Stamm wurden damals ausgeschickt. Und Kaleb und Josua sind 2 dieser Fürsten, 2 dieser Leiter. Und Kaleb reagiert jetzt auf das, was die anderen 10 Kundschafter berichten. Er versucht nämlich, das, was er im Volk gerade aufzukommen sieht, nämlich diese Angst, die da im Volk hochkommt, versucht er zu beschwichtigen. Und das Spannende ist, er probiert es nicht auf rationale Art und Weise. Also so groß waren die Städte ja nun auch nicht. Also die hatten ja nur eine Mauer von 1,50 Meter Höhe. Oder, na komm, die Söhne Enaks, ja, die sind schon ziemlich groß, aber dann schicken wir den Peter und den Ansgar in die erste Linie und dann kriegen wir das schon hin. So argumentiert Kaleb nicht. Er versucht nicht, den Ängsten, die mit rationalen Punkten kommen, befestigt gesteht, ist total rational, Riesen, die da rumlaufen, ist total rational, große Städte, das sind rationale Argumente, objektive Argumente, aber er reagiert nicht mit gleichem Maßstab, sondern er sagt ganz knapp, wir werden es gewiss bezwingen. Und dieses Gewiss ist für mich Ausdruck von Glauben. Ihr habt recht. Die Städte sind groß, die sind befestigt. Ich habe sie selbst gesehen. Ich bin um diese Städte rumgelaufen. Und die Söhne Enaks, auch an ihnen bin ich vorbeigelaufen. Aber mein Blick ist ein anderer. Gott hat uns dieses Land versprochen. Wir werden es deswegen gewiss bezwingen. Und das Spannende ist, Josua war gerade mal 40 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt. Also kein Jüngling, aber auch noch nicht wie sein Chef Mose mit 80 Jahren schon deutlich alt. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, also die 10, sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gericht über das Land auf, das sie ausgekundschaftet hatten, und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Enaks von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und so waren wir auch in ihren Augen. Wenn ich mir das so angucke, was da beschrieben steht, merke ich, dass die Kundschafter das Volk aufwiegeln. Und ich habe es oben reingeschrieben, vielleicht möchtet ihr mir folgen mit der Beurteilung, sie bringen Gerüchte auf, üble Gerüchte. Das steht nämlich sogar wörtlich in Vers 32. Und sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gericht über das Land auf. Ein Gerücht, nicht Wahrheit, Gerücht. Und, ich füge noch hinzu, sie übertreiben. In dem Land gibt es nicht nur Riesen, sondern alle in dem Land sind Riesen. Alles Volk, was wir gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Gerüchte, Übertreibung. Es ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Das ist eine sehr klare Ausdrucksweise. Ich frage mich bloß, was Sie damit ausdrücken wollen. Wenn das Land die Bewohner dort schon gefressen hätte, dann gäbe es ja gar keine Bewohner mehr. Aber es wird Angst geschürt. Das ist ein gefährliches Land. Da sollten wir auf keinen Fall hingehen. Das frisst seine Bewohner. Und wir, wir Israeliten, wenn wir uns angucken, mit unserem kleinen Laserpointer in der Hand, gegen die Söhne Enaks, wir sind wie Heuschrecken. In ihren Augen und in unseren Augen. Gerüchte und Übertreibungen dominieren bei dem Bericht der 10 Leute. Und was ist das Ergebnis im Volk? Da hob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie und das Volk weinte in jener Nacht. Und alle Söhne Israel murrten gegen Mose und gegen Aaron und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben. Das hätten sie nicht sagen sollen, denn genau das wird passieren. Wozu bringt uns Jahwe in dieses Land, damit wir durch Schwert fallen und unsere Frauen, unsere kleinen Kinder zur Beute werden, wäre es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Und sie sagten einer zum anderen, lasst uns ein Haupt über uns setzen und nach Ägypten zurückkehren. Diese 10 Kundschafter haben durch ihre bösen Gerüchte und durch ihre Übertreibungen eine Revolte ausgelöst. Panik, die Leute schlafen nicht, die Leute weinen. Die Vergangenheit wird glorifiziert, das Land, wo gerade noch die Söhne alle umgebracht wurden, weil man Angst hatte vor den vielen Hebräern im Land Gosen, also einem Teil von Ägypten. Dieses Land ist plötzlich wieder das Paradies. Wären wir doch im Land Ägypten geblieben. Da war es ja auch so toll, oder? Diese Gerüchte, diese Übertreibungen führen dazu, dass die Vergangenheit nicht mehr als die Vergangenheit wahrgenommen wird, die sie tatsächlich war, sondern dass sie glorifiziert, verherrlicht, besser dargestellt wird, als sie ist. Und wie so üblich, wenn man mit dem Handeln Gottes nicht zufrieden ist, wer ist schuld? Die Leitung. Mose und Aaron sind jetzt plötzlich hier auf der Speisekarte, wenn ich das mal etwas vorsichtig formulieren darf. Lasst uns ein Haupt über uns setzen und nach Ägypten zurückkehren. Da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der gesamten Versammlung der Gemeinde der Söhne Israel. Und Josua, das ist der andere Kundschafter, der bisher noch nicht in Erscheinung getreten ist, und Kaleb, von denen, die das Land ausgekundschaftet hatten, zerrissen ihre Kleider, hebräischer Stil, Verzweiflung zum Ausdruck zu bringen, und sagten zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel: Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Wenn Jahwe, oder der Herr steht bei den vielen Bibelübersetzungen da mit Großbuchstaben, wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen Jahwe, gegen den Herrn. Und fürchtet doch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen und Jahwe oder der Herr ist mit uns. Fürchtet sie nicht. Mose, Aaron, Josua, Kaleb, vier Männer versuchen eins zu greifen und sie erinnern an Wunder. Ich möchte mal ganz kurz sicherstellen, dass wir alle wissen, wer da gerade revoltiert. Wir haben die vier Männer auf der einen Seite und gefühlt das ganze Volk auf der anderen Seite. Das Volk auf dieser anderen Seite, das sind diejenigen, die in Ägypten gewesen sind, bis ein Mann kam, der sagte: Ich war in der Wüste. Und da brannte, aber verbrannte ein Busch nicht. Und aus diesem brennenden und nicht verbrennenden Busch hat Gott zu mir gesprochen und hat gesagt: Hol mein Volk aus Ägypten. Und er hat mir einen Stock gegeben. Und als ich dann zu Pharao kam, habe ich den Stock auf den Boden geschmissen und plötzlich war da eine Schlange. Und als ich die Schlange am Schwanz griff, zack, war es wieder ein Stock. Und als Pharao auf mich nicht hören wollte, sind 10 Plagen über das Land gekommen. Und ihr alle, liebe Leute, habt diese Plagen mitbekommen. Ihr habt teilweise unter den Plagen auch gelitten. Aber wir alle haben das mitbekommen, wie der Todesengel des Herrn durch das Land ging. Und immer wenn Blut an die Pfosten des Eingangs geschmiert war, dann ist die Erstgeburt verschont geblieben. Aber bei allen anderen, die nicht dieses Lammesblut, spätere Passablut an den Pfosten hatten, bei denen ist die Erstgeburt in jener Nacht getötet worden. Und dann hat uns Pharao ziehen lassen. Und dann sind wir durch ein Meer durchgezogen. Und es ging links und rechts auf und wir hatten einen Weg durch das Meer und wir konnten da durchlaufen und das war gut, weil hinter uns die amtierende Weltmacht ihre Streitkräfte hinter uns hergejagt hat. Die Ägypter hatten sie verfolgt und eigentlich in die Enge getrieben und plötzlich war da ein Meer frei, wo wir durchgehen konnten. Und der Heilige Geist macht sich richtig zur Freude zu schreiben, nicht nur sie sind da durchgematscht, sondern sie sind trockenen Fußes durch den Jordan gegangen. Also da ist nicht nur Wasser beiseite geschoben worden, sondern da hat auch noch ein Engel mit einem Wischlappen kurz gewischt, dass es richtig schön trocken war. Und kaum waren sie auf der anderen Seite angekommen und die Streitmacht hinterher im Wasser, ist das Wasser wieder zusammengekracht. Und Gott hat, ohne dass einer von uns einen Pfeil und Bogen in die Hand nehmen musste, die amtierende Weltmacht besiegt. Und dann gibt es noch ein paar weitere Wunder. Manna, Wasser. All das haben diese revoltierenden Leute erlebt. Und deswegen ist es so schön, wie Josua, Kaleb, Mose und Aaron sagen, wenn Jahwe, Vers 8, wenn Jahwe Gefallen an uns hat, das ist das Entscheidende. Hat Jahwe an uns gefallen? Ja oder nein? Wenn er es hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Hattet ihr vergessen? Ja, das ist ein tolles Land. Aber, Vers 9, empört euch nicht, stellt euch nicht gegen Gott. Das ist für mich intensiver Glaube, der sich einerseits zehrt aus dem, was man schon mit Gott erlebt hat, und andererseits mutig vorangeht und sagt, wenn der Herr für mich ist, dann haben wir dort nichts zu befürchten. Auch wenn es große Städte gibt, auch wenn es befestigte Städte gibt, auch wenn es große Leute dort gibt. Keiner sagt, stimmt gar nicht. Das stimmt. Aber diese vier Männer und die Familien gucken auf den Größten, auf den unschlagbaren Gott im Himmel. Und dann kommt so eine schöne Redewendung, die finde ich so schön. Nicht das Land frisst seine Bewohner, das war ja das, was die Kundschafter behauptet haben, sondern Israel wird die Bewohner essen. Vers hier unten. Denn unser Brot werden sie sein. Das ist sozusagen die Antwort. Wenn Gott mit uns dann werden wir isst, dann werden wir die aufessen. Das ist natürlich nicht wirklich im kannibalischen Sinne aufessen, sondern wir werden stärker sein als ihr, wenn Gott mit uns ist. Wie reagiert jetzt die Gemeinde auf dieses Glaubenszeugnis von vier Männern? Und die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen sollte. Da erschien die Herrlichkeit Jahwes an dem Zelt der Begegnung allen Söhnen Israel. Und Jahwe sprach zu Mose, wie lange will mich dieses Volk verachten? Und wie lange wollen sie mir nicht glauben bei all den Zeichen, die ich in ihrer Mitte getan habe? Ich will es mit der Pest schlagen und es austilgen. Und will dich, Mose, 80 Jahre alt, zu einer Nation machen, größer und stärker als sie. Da treten Männer des Glaubens auf und sagen lauter Wahrheiten. Aber die Gemeinde will es nicht hören. Sie rufen nach Steinigung. Tötet sie. Gott tritt ein und will hinwegraffen. Und Mose sagte zu Jahwe, dann werden es die Ägypter hören. Denn durch deine Macht hast du dieses Volk aus ihrer Mitte heraufgeführt. Und man wird es den Bewohnern dieses Landes sagen. Sie haben gehört, dass du, Jahwe, in der Mitte dieses Volkes bist, dass du, Herr, Auge in Auge dich sehen lässt und dass deine Wolke über ihnen steht und du in einer Wolkensäule vor ihnen hergehst bei Tag und Nacht, bei Tag und in einer Feuersäule bei Nacht. Also, dass Gott mitten in diesem Volk ist. Und wenn du dieses Volk wie einen Mann tötest, werden die Nationen, die die Kunde von dir gehört haben, sagen, weil Jahwe dieses Volk nicht in das Land bringen konnte, dass er ihnen zugeschworen hatte, darum hat er sie in der Wüste hingeschlachtet. Und nun möge sich doch die Macht Jahwes groß erweisen, so wie du geredet hast, als du sprachst, Jahwe ist langsam zum Zorn und groß an Gnade, der Schuld und Treubruch vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation. Vergib doch die Schuld dieses Volkes nach der Größe deiner Gnade und so, wie du diesem Volk vergeben hast von Ägypten an bis hierher. Ein Teil des Textes haben wir vorhin schon gelesen. 2. Mose 34 war das. Und dieser Mann Mose, über den man eine eigene Predigtserie halten könnte, ich finde ihn so begeisternd und für jemanden, der 18 Jahre lang eine christliche Gemeinde geleitet hat, kann ich mich in manche Situationen des Moses ein bisschen hineinversetzen und sage mir jedes Mal, ach, wäre ich doch mosaischer, als ich es tatsächlich bin. Mose ist ein Vorbild für Führung. Er soll gesteinigt werden. Sie, er und Aaron werden angezählt. Und was macht er? Er bittet um Gnade für die, die schon die Steine in der Hand haben. Und nur noch nach dem idealen Wurfwinkel suchen. Und was mich so beeindruckt ist, das ist ein Mann des Glaubens. Denn welche Argumente verwendet er, wenn er um Gnade bittet? Erstens, wenn du das machst, was du mir hier gerade gesagt hast, lieber Herr, dann werden die Feinde, Vers 15, unter anderem Ägypten, Vers 13, Gott als unfähig bezeichnen. Wenn du das Volk hier tötest, hast du eigentlich allen Grund dafür. Aber was werden denn dann die Ungläubigen sagen? Sie werden sagen, er war nicht in der Lage, sie in das verheißene Land zu bringen, also hat er mal Stöpsel gezogen und zack, war das Ganze erledigt. Aber dann werden sie dich für ungläubig halten und dein Name, Jahwe, geht über alles. Es darf nichts passieren, was deinem Namen Schande zuführt. Das Volk hat gesündigt, gar keine Frage, aber dein Name ist wichtiger als das, was dieses Volk hier tut. Mose, ein Mann des Glaubens, sagt, geheiligt werde dein Name. Das kommt uns bekannt vor, oder? Nämlich dieses, es kann nicht sein, dass über das Wesen Gottes, das ist ja hinter dem Namen Gottes verborgen, dass das Wesen Gottes irgendwie diskreditiert wird, in
in Verruf gebracht wird. Das darf nicht passieren. Und zweitens, Gott möge sich als gnädig erweisen, so in den Versen 17 und 19, weil er sich als gnädig dargestellt hat. Gott, du hast gesagt, dass du gnädig bist. Ich rufe deine Zuverlässigkeit an. Du bist jemand, der nicht gestern etwas sagt und heute das Gegenteil tut. Ihr kennt das berühmte Zitat, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Bei Gott ist das nicht so. Wenn Gott irgendwann mal etwas gesagt hat, dann gilt das immer. Und daran knüpft Mose seine Bitte um Gnade. Er winselt nicht um sein eigenes Leben, sondern er sagt, der Name Gottes und der Charakter Gottes, nämlich treu und gnädig zu sein, darf nicht in verrufen werden. So viel der Bericht. Vor 3.500 Jahren ungefähr geschehen. Was hat das mit uns zu tun? Und auf den ersten Blick erstmal gar nichts, oder? Wir stehen nicht in dem Auftrag, irgendein Land zu erobern, die Leute dort zu vertreiben. Aber vielleicht können wir doch ein paar Lehren für uns draus ziehen. Ich mache ein paar Vorschläge. Gott ehrt Glauben und bestraft Unglauben. Diejenigen, die sich ein bisschen in der israelitischen Geschichte auskennen, wissen, dass diese Generation in der Wüste 38,5 Jahre durch die Gegend laufen mussten. Und zwar so lange, bis die Generation, die ungläubig war, verstorben ist. Und ihre Nachkommen, die durften dann unter Josua über den Jordan ziehen. Übrigens mal wieder mit einer Teilung des Wassers, mal wieder mit trockenem Fuß hindurch. Es ist total spannend zu sehen, wie das der Heilige Geist immer betont, dass sie trockenen Fußes da durchziehen. Und dann dürfen sie Jericho erobern, mittleres Kanaan, südliches Kanaan und nördliches Kanaan. Das dauert dann schon ein paar Jährchen, bis sie das ganze Gebiet mehr oder weniger erobert haben. Gott ehrt den Glauben. Kaleb ist auch bei diesen Feldzügen dabei noch. Und Josua ist der Führer des Volkes zu der Zeit. Diese beiden Männer, die bei Kadesh Barnea ihren Glauben unter Beweis gestellt haben, werden geehrt. Die Sünden, die Israel so im Laufe ihrer Zeit betrieben haben, haben alle eine gemeinsame Wurzel, nämlich Unglaube. Sie vertrauten nicht den Zusagen Gottes. Wenn Gott in Zeit und Raum gesprochen hat, hatte das für sie keine Bedeutung. Sie waren froh, als Manna da war, weil sie Hunger hatten. Sie waren froh, wenn Wasser da war, weil sie Durst hatten. Sie wurden also immer in ihren Bedürfnissen befriedigt und das nannten sie Glauben. Aber dieses wirkliche Vertrauen, dieses verwurzelte Sein in das, was hat der Herr gesagt? Lasst uns darauf warten, dass das eintrifft. Oh, da sind Riesen in dem Land. Na, schauen wir mal, wie Gott sie besiegen wird. Oh, da sind befestigte Städte. Keiner von uns wäre auf die Idee gekommen, tagelang mit Trompeten drumherum zu laufen. Und irgendwann stürzen die Mauern ein. Auf so eine Idee war keiner gekommen. Aber Gott hat das unter Josua gemacht. Ich hoffe, ihr kennt den Fall Jericho und die Mauern so ein bisschen in den Geschichtsbericht. Gott hat sich gekümmert. Und die Menschen mussten nur in Anführungsstrichen darauf vertrauen. Aber Israel vertraute nicht. Und so hat dieses Volk 38 Jahre verschwendet. Ich wäre 17, wenn ich von meinem jetzigen Leben 38 Jahre abziehe. 38 Jahre verschwendet, hat unnötige Kümmernisse erlitten. Sie sind da durch die Wüste gelaufen von Ort zu Ort, damit die Tiere da grasen können und so weiter. Der kleine Israelit läuft an der Hand vom Papa Israelit. Sie latschen durch die Wüste und der kleine Junge sagt zum Papa, du Papa, ja mein Kind, ich finde Wüste doof. Und der Papa antwortet, geht mir genauso. Und sie laufen weiter durch die Wüste. Ihre Schuhe gehen dabei nicht kaputt, ihre Kleidung geht dabei nicht kaputt, weil Gott sie versorgt. Und irgendwann sagt der Sohn, du Papa, ja mein Kind, wie lange müssen wir noch durch die blöde Wüste laufen? Da dreht sich der Papa zu seinem Sohn und sagt, so lange, bis ich gestorben bin. Das ist die Pädagogik gewesen damals. Jedes Kind wartete in Anführungsstrichen darauf, dass Eltern, Großeltern und Onkels und Tanten sterben. Weil das hatte Gott gesagt. Ihr werdet erst in das verheißene Land einziehen, wenn diese ungläubige Generation tot ist. Versteht ihr, warum ich schreibe, sie haben 38 Jahre verschwendet und haben sich Kümmernisse aufgeladen, die unnötig waren? Sie haben versagt, darin zu wachsen, obwohl sie schon so viel erlebt haben. Ich habe euch vorhin die meisten der Wunder erzählt, aber nicht alle. Sie hatten schon so viel Glaubenszeugnisse von Gott. Und was haben wir mit der Bibel in der Hand für viele Glaubenszeugnisse? Es hat versagt, darin zu wachsen und Gott die Ehre zu geben, während sie auf ihrem Todesmarsch waren. Und so kann man nur zusammenfassen, dass sie anstatt Kanaan im Glauben einzunehmen, sie im Unglauben durch die Wüste liefen. Sie waren Wanderer statt Eroberer. Sie waren gerettet aus Israel und versagten darin, das Ziel Gottes für ihr Leben auch zu erreichen. Und so sind für mich die Bücher Exodus, Levitikus und Numeri oder 2., 3., 4. Mose bedeutende geistliche Lektionen für uns heutigen Christen. Und auch im Neuen Testament, in Hebräer Kapitel 3 und 4 und in 1. Korinther 10, findet man, dass auch die neutestamentlichen Autoren das durchaus so sehen. Das ist vor 3.500 Jahren geschehen und keiner von uns steht in dem tatsächlich historischen Kadesh Barnea. Aber wir sind auch oft in einem gewissen Zwischendrin. Wir sind rausgerettet worden aus der Sünde, aus dem Machtbereich des Satans. Sind wir schon im Himmelreich? Offensichtlich nicht. Nichts gegen die Gemeinderäume. Ja? Also wir sind auch noch so in between, in diesem Zwischenraum. Gerettet, errettet. Die Bibel nennt uns Heilige, wenn das Blut Christi uns gereinigt hat von all unserer Schuld. Dann sollen uns all unsere Vergehungen vergeben. 1. Johannes 1, Vers 9. Aber wir sind noch nicht wirklich am Ziel angekommen. Und der Epheserbrief ist ja ein sehr reicher Brief und er redet davon, dass es ein geistliches Erbteil in Christus für uns gibt. Und dieses geistliche Erbe, das muss und kann auch nur durch Glauben beansprucht werden. Und wir Christen, den Prediger eingeschlossen, wir verschwenden viel zu viel Lebenszeit, wenn wir Unglauben in unserem Leben zulassen. Wir stecken Kraft in Dinge, die gar nicht nötig sind, sorgen uns, verschwenden Zeit, bloß weil wir nicht glauben, dass der Herr zu seiner Zeit das tun wird, was er getan haben will. Christliche Gemeinden und christliche Kirchen, damit meine ich keine konkrete Denomination, meine eigene Gemeinde muss auch immer wieder wachgerüttelt werden. Achso, das habe ich vorhin gar nicht gesagt. Ich gehöre übrigens zur christlichen Gemeinde Marlow, auch Brandenburg, aber südlich von Berlin, also deutlich entfernt. Ja, irgendwie eine Brüdergemeinde, zumindest aus dem großen Kreis der Brüdergemeinden kommt. Kirchen und Gemeinden jeglicher Couleur müssen lernen, im Glauben aufzutreten, müssen herantreten an die Situationen, denen sie begegnen und sagen, lasst uns vertrauen, dass der Herr sein Ziel führt. Wir haben als christliche Gemeinde Marlow zum Beispiel keine eigenen Gemeinderäume, kein Gemeindehaus wie ihr. Das hat Vorteile, wir zahlen keine Miete, wir brauchen auch keine Putzkraft und Ähnliches. Aber wir sind halt in einer öffentlichen Schule untergebracht, müssen jeden Sonntag alles aufbauen und danach wieder alles abbauen. Und die meisten Veranstaltungen finden in Privathäusern statt, bis auf unsere Jungschargruppe, so Kinder in der Gemeinde von 7 bis 14 ungefähr, müssen halt immer wieder aufbauen. Und die Schule ist nicht so wahnsinnig begeistert davon, dass da Christen sind, aber wir sind halt da. Und wir haben lange Zeit uns in einem kleinen Klassenraum einer 5. Klasse getroffen. Jeder, der schon mal eine Schule von innen gesehen hat, habt ihr eine Idee, wie Hochstühle in einer 5. Klasse sind? Naja, so wie 11-jährige Kinder es halt brauchen. Und da sitzen wir dann drauf und machen Gottesdienst. 3 Stunden. Na, das ist schon ganz schön Aua für den Rücken. Und es war eng und es war stickig. Und dann kam Corona mit Abstandsgebot. Wir hatten schon vorher keine Chance, in Abstand zu halten, sonst hätten wir 3 Gottesdienste haben müssen. Und dann kam Corona. Und die Frage war immer, trauen wir uns, die Schule zu bitten, dass wir die Aula benutzen dürfen? Denn die Aula war für die Schule immer das Heiligtum. Da darf keiner rein, nur die Schulveranstaltungen dürfen da rein. Das vermieten wir nie. Und unsere Gemeinde war gefragt, vertrauen wir darauf, dass der Herr will, dass wir uns zum Gottesdienst versammeln? Dann können wir diese Schulräume vielleicht wechseln, dass wir vom Klassenzimmer auf diese Räume kommen. Auf diese Schulaula, deutlich größer, mit Bühne, Tonanlage und allem. Gemeinde muss lernen, nicht nur auf die irdischen Dinge zu gucken. Na, die Schulleitung ist uns nicht so positiv gegenüber eingestellt und die Stadt auch nicht so richtig. Wenn wir da jetzt einen Antrag stellen, dann wecken wir wieder schlafende Hunde, weil die wollen ja eigentlich nicht, dass wir da überhaupt sind. Und wenn wir jetzt einen Antrag stellen, könnte es sein, dass sie uns auch den Raum grundsätzlich verbieten. Solche Gedanken kommen hoch und sie sind nicht falsch. Da waren Riesen im Land und da waren befestigte Städte. Ich sage nicht, dass die rationalen Argumente unsinnig sind. Die Frage ist nur, ob wir uns in der Gemeinde gegenseitig ermutigen, indem wir uns Arm in Arm nehmen und sagen, das stimmt alles, aber wir haben einen Gott, der stärker ist, der Meere teilt, der die Herzen von Königen lenkt wie Wasserbäche. Haben wir da Zeugnisse in der Schrift, wie Könige plötzlich den Willen des Herrn tun, obwohl sie noch nicht mal Juden waren? Haben wir massiv. Und wir müssen uns als Gemeinden regelmäßig davor bewahren, dass wir versagen, dass wir im Unglauben handeln, sondern wir müssen uns ermuntern, im Glauben zu handeln. Und deswegen hier unten der Satz, ich lese nicht alles vor, ich bin mit manchem Satz gerade nicht so glücklich, aber strande du bitte nicht in deinem persönlichen Kadesh Barnea. Also dem Ort, wo du eine Entscheidung treffen musst, ob du erschrickst vor den irdischen Gegebenheiten oder ob du auf den Zusagen des Herrn vertrauen möchtest. Es gibt zwei Möglichkeiten auf Herausforderungen im Glaubensleben, damit umzugehen, darauf zu reagieren. Da steht Glaube in Numeri 13, 14. Numeri ist eine andere Beschreibung von dem, was wir auch 4. Mose nennen. Also 4. Mose 13 und 14 ist damit gemeint. Glaube in Numeri 13 und 14 und heute heißt, rede positiv. Berichte über jede erfüllte Zusage Gottes. Es stimmt, das Land fließt von Milch und Honig über. Beruhige die Beunruhigten mit Aussagen der Gewissheit. Lasst uns im Gemeindekreis gegenseitig uns unseren Glauben zusprechen. Lasst uns einander an frühere Wundertaten Gottes erinnern. Das können biblische Wundertaten sein, das können auch Wundertaten sein, die die Gemeinde erlebt hat oder ein einzelner Christ erlebt hat. Je objektiv nachvollziehbarer, desto besser. Warnt einander vor Unglauben. Denn Unglaube kommt in der Gemeinde Gottes vor. Sie waren Errettete, im klassischen Sinne Errettete. Gott hatte sie erwählt. Und trotzdem hatte das Volk nur einen sehr oberflächlichen Glauben. Tatsächlich war Unglaube das Dominante. Lasst uns, wie wir es an Mose sehen, mit Gott reden, wenn wir merken, dass in der Gemeinde, im persönlichen Leben Herausforderungen da sind und die Gefahr des Unglaubens besteht, redet mit Gott. Und macht es wie Mose, das oberste Ziel von allem, was wir tun, sollte die Ehre Gottes sein. Sein Name darf nicht schlecht genannt werden, sein Charakter ändert sich nicht und daran wollen wir uns gegenseitig immer erinnern. Der Unglaube, wie er sich in Numeri 13 und 14 zeigte, sah aus wie folgt. Es wurden Gerüchte verbreitet und Menschen sind diesen Gerüchten gefolgt. Das ist nichts, was ausgestorben ist von 3.500 Jahren. Das gibt es heute noch. Es werden Gerüchte verbreitet, es werden Dinge übertrieben und ich sage jetzt nur Covid-19, ohne eine Position einzunehmen. Aber ihr habt mitgekriegt, wie auch die Christenheit sich teilweise sehr auseinander bewegt hat, wenn nicht sogar zerspalten hat. Die einen waren hier, die anderen waren dort. Und das war schade. Das war schade für das Zeugnis des Herrn. Ohne jetzt inhaltlich das eine oder andere Lager befeuern zu wollen. Aber Gerüchte verbreiten, das kann auch in der Christenheit vorkommen und Gerüchten folgen ebenfalls. Und in unseren Diskussionen müssen wir mal aufpassen, ob wir zu Übertreibungen neigen. Ob wir dann Dinge, die zwar vorkommen, etwas aufblasen, aus der Mücke den sprichwörtlichen Elefanten machen. Oder dass wir Einschätzungen vornehmen. Das kann auf keinen Fall passieren. Und auch hier, das ist jetzt vielleicht meine persönliche Biografie, Gemeinde neigt dazu, gegen Leitende zu revoltieren. Wenn Gott einen Weg führt, der Herausforderung ist, ist immer die Leitung schuld. Das haben wir bei Mose und bei Aaron gesehen, sie wollten steinigen. Ich kenne eure Gemeindegeschichte nicht, also wenn sich jemand denkt, mir wurde irgendwas gesteckt. Nein, mir wurde nichts gesteckt. Aber die Gemeinde, die ich 18 Jahre leiten durfte, gibt es heute nicht mehr. Mit den Worten der Johannes-Offenbarung, Gott hat den Leuchter dieser Gemeinde hinweggetan. Und ein Punkt war, dass sie dann irgendwann auch gegen ihre Leiter revoltiert haben. Die bis heute eigentlich sagen, die Fehler, die wir gemacht haben, sind uns bis heute nicht bekannt. Kleinere Fehler schon, aber eigentlich haben wir im Glauben gehandelt. Aber die Gemeinde wollte diesen Weg nicht gehen, wollte eigene Wege gehen. Hat sich eine neue Leitung gesucht. Und 2 Jahre später gab es die Gemeinde nicht mehr. Was jetzt nichts heißt, dass die vorige Leitung toll war, aber ich sage nur, das passiert in den Gemeinden. Oder was Einzelne machen, ich weiß nicht, ob ihr dieses Wort kennt, das ist eher etwas moderner, ghosten. Es gibt Menschen, die in Gemeinde gehen, ein, zwei Jahre dabei sind und dann ghosten sie. Ghosten ist ein Geist, also Ghost ist das englische Wort für Geist. Ja, sie verschwinden plötzlich. Sie sagen nicht, ich gehe, weil mir die Farbe des Mikrofons nicht gefällt. Ich gehe, weil ich die Predigten zu lang finde. Ich gehe, weil ich das Liedgut nicht gut finde. Nee, sie sagen nichts, sondern sie sind plötzlich weg. Schickst ihnen eine Mail, keine Reaktion, rufst an, hebt nicht ab. Sowas passiert heute, das ist in. Nicht nur im Gemeindekontext, auch in ganz anderen Kontexten. Aber so reagieren Menschen und das ist nicht richtig. Vergangenheit glorifizieren, damals war alles besser. Gewalttätigkeiten, nun, wir werden heute keine Steine mehr nehmen, hoffe ich persönlich. Aber wir haben manchmal sehr einen aggressiven Rede- und Schreibstil. Wenn ich mich im Internet umgucke, wie da manche Leute über andere Glaubensgeschwister reden, da sage ich mir, da wäre mir der Stein schon fast lieber. Weil einmal kurz und kräftig und tot, aber das, was da teilweise für Gift versprüht wird, üble Nachrede wird durchgeführt, oder die Cancel Culture, das ist ja auch so eine moderne Erscheinung, dass man einfach mit bestimmten Leuten auf keinen Fall mehr etwas zu tun haben will. Ich bin unter anderem auch im Verlagswesen tätig und ich kenne einen Menschen, wenn ich ein Buch schreibe und in der Fußnote, also ich aus einem Buch etwas zitiere und in der Fußnote steht, aus welchem Buch das ist. Und in diesem Buch, was ich nur mit einem Satz zitiert habe, in diesem Buch kommt aber eine andere Aussage von jemand anderen vor. Und mein Gegner mag diesen anderen nicht, der in diesem Buch erwähnt wird, was ich überhaupt nicht zitiert habe. Ich habe einen anderen Satz zitiert und diesen Satz in mein Papier reingebracht. Dann werde ich gecancelt. Weil dieser Mann aus Büchern zitiert, in denen auch blöde Leute schreiben, deswegen darf man den Ansgar nicht mehr lesen. Ich hoffe, ihr habt dieses sehr verschachtelte Bild ein bisschen nachvollziehen können. Das ist Cancel Culture. Und das darf nicht sein. Wir machen uns gegenseitig kaputt als Volk und dabei sollten wir doch eigentlich die Gegenwart Gottes auf dieser Erde repräsentieren. Ja, und Unglaube drückt sich auch dadurch aus, dass ich in Herausforderungen nicht mit Gott rede. Das ist meine größte Sünde, meine. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Da entsteht ein Problem. Mose wird angegangen vom Volk. Und was macht er? Er fällt auf sein Angesicht nieder. Was für mich heißt, er betet. Und ich habe da meistens schon meine Colts gezogen und zurückgeschossen oder habe mich in die Argumentation eingelassen. Ihr lieben Geschwister, Kadesh Barnea ist Vergangenheit und ich möchte euch ermuntern, einfach persönlich darüber nachzudenken, ob ihr aus den vielen guten Taten, die Gott für euch getan hat, zehrt und mit diesem, was Gott schon getan hat, frohen Glaubens in die Zukunft hineingeht. Und ich habe vor ein paar Aspekten des Unglaubens gewarnt und wenn ihr das eine oder andere bei euch entdeckt haben solltet, dann ist ein Gott, unser Gott der Vergebung, der Gnade, zu dem man kommen kann und sagen kann, Herr, diesen Unglauben will ich nicht mehr in mir haben. Treibe ihn durch deinen guten Geist bitte aus. Lehre mich, dir zu vertrauen, was auch immer kommen mag. Ich würde jetzt gern beten und ich glaube, ihr steht dazu auf. Wer mag und kann, steht bitte auf. Vater im Himmel, du hast uns durch deinen Geist dieses dicke Buch gegeben mit den 66 Teilen. Damit wir belehrt werden, damit wir überführt werden, zurechtgewiesen werden, aber auch ausgerüstet werden für jedes gute Werk. Und so wollen wir auch diese Berichte aus 2., 3., 4. Mose nehmen und gerade das, was bei Kadesh Barnea passierte und uns warnen lassen, wie schnell wir doch menschlich sind, obwohl wir doch eigentlich eine ganz andere Perspektive haben dürfen. Vater im Himmel, danke für das Vorrecht, glauben zu dürfen. Danke, dass du errettest, die du erwählst. Danke dafür, dass du Glauben schenken möchtest. Und wir wollen dich bitten, dass in meiner Gemeinde in Marlow und hier in der Gemeinde in Falkensee keine Saat des Unglaubens ist. Und ich bitte, dass wir als Glaubensgeschwister helfen, einander helfen, uns zum Glauben anzustacheln. Dass gewiss der Herr sein Wort erfüllen wird, dass der Herr treu ist, dass der Herr gut ist, dass der Herr niemals lügt, uns niemals in eine Falle lenkt. Und dass da, wo er Zusagen getroffen hat, er sie gewiss erfüllen wird. Bitte dich, dass das, was unsere Vorfahren im Glauben falsch gemacht haben in Israel oder im Land Kanaan oder noch im Vorfeld des Landes Kanaan, dass wir diese Fehler nicht wiederholen, auch nicht in modernem Anstrich. Bitte stärke du unseren Glauben, stärke die Gemeinde hier durch deinen Segen des gemeinsamen Ermutigens, des gemeinsamen Tröstens, auch des Zurückhaltens vor dem Unglauben. Amen.